Wobei wir dann, also echt, glaube ich, einfach auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren, weil es kam dann relativ schnell, dass dann irgendwie, also wir sind da echt so ein bisschen offene Türen auch eingerannt. Also man hat echt gesehen, wie sich das Suchvolumen nach Biotin-Gummibärchen und Haargummibärchen dann kontinuierlich aufgebaut hat und wir dann eigentlich da immer der beste Treffer waren. Und da wirklich von Anfang an eigentlich eine super gute Conversion-Rate bei Amazon bekommen haben. Ich glaube irgendwie 25% oder so. Also es war wirklich der Wahnsinn damals. Und genau, hat sich dann irgendwie, und wir waren ja sogar zeitweise noch vor Haribo, also überhaupt für das Keyword Gummibärchen in Deutschland irgendwie Platz 1. Also es war wirklich Wahnsinn.
E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel.
Romy, was geht ab?
Wir waren die Woche mal wieder unterwegs. Ich meine, das hat mir so ein bisschen good old times vibes gegeben. Weil wir waren schon lange nicht mehr irgendwie zu zweit oder die Woche zu dritt mit Laurenz unterwegs und haben mal wieder einen Vortrag gehalten. Das hat mal wieder Spaß gemacht, mal wieder rauszukommen. Zum Thema Amazon und auch den Start von Snox auf Amazon und wie sich das entwickelt hat, was wichtig ist. Das fand ich cool. Und ja, ansonsten muss ich sagen, habe ich zurzeit gesundheitlich irgendwie ein bisschen zu kämpfen. Ich habe dauernd irgendwie was anderes, erkältungsmäßig und keine Ahnung, so wie Wehchen. Das stresst mich gerade im Moment ein bisschen, weil ich finde, das zieht einen so psychisch runter, wenn man denkt, ich will doch, dass jetzt alles in Ordnung ist. So, ich will jetzt gesund sein und habe dafür irgendwie keine Zeit und so. Das nervt mich gerade ein bisschen. Aber abgesehen davon, ja, bei dir?
Heute haben wir gerade Sales Event. Wir nehmen Freitag auf und es läuft durchwachsen. Wir sind gerade hier irgendwie am Feuer löschen. Gestern musste ich auch aus einem Podcast raus, weil Sachen passiert ist. Das gab es schon lange nicht mehr. Aber ja, ey, toi, toi, toi. Das ist schon verrückte Zeiten. Ich habe die Woche mit zwei Leuten getroffen, mit denen wir von früher angefangen haben, auch auf Amazon zu verkaufen. Beide echt kurz vor der Insolvenz. Schon krass. Also die Zeiten sind schon heftig. Also uns, bevor irgendwelche dumme Gerüchte losgehen, uns geht es wirklich super. Und wir als Nox gar nicht irgendwas in die Richtung. Aber es bringt einen schon zum Nachdenken, wenn... Das ist ja wie Klassenkameraden, wenn du mit anderen Leuten gegründet hast. Ja, und wenn die dann insolvent gehen, boah, das ist schon das. Letztes Jahr hat die Flut alle Boote gehoben und jetzt irgendwie stranden ganz viele und das tut mir irgendwie für die Einzelschicksale total leid. Aber trotzdem will ich mit den Leuten reden, wie es ihnen geht, um da auch so voll demütig zu sein, um zu wissen, wie es sich so ein bisschen anfühlt und wieder viel mehr das, was man alles hat und wie weit man gekommen ist, auch viel mehr wertzuschätzen. Ja, das geht ab. Das fand ich heute irgendwie schon sehr prägend.
Sehr schwierig gerade irgendwie so einen positiven Turn zum Podcast hinzubekommen, aber trotzdem einfach viel Spaß mit der Folge jetzt und los geht's.
Los geht's.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast E-Commerce by Not. Heute mit zwei ganz besonderen Gästinnen. Wir kennen uns schon sehr lange und persönlich tatsächlich letzte Woche das erste Mal getroffen und das zweite Mal diese Woche.
Das stimmt.
Nämlich die liebe Marlena und Laurence von Bears with Benefits. Ich bin mir sicher, Bears with Benefits sagt euch allen was, aber für die, denen es noch nichts sagt. Bears with Benefits ist ein Startup aus München und verkauft seit 2018 Nahrungsergänzungsmittel in Gummibärchenform. Ich glaube, spätestens jetzt klingelt's. Und haben diesen Hype eigentlich von den USA, glaube ich, mitgebracht. Darüber sprechen wir gleich. Es ist eine D2C-Brand, die sich erstmal mit Amazon etabliert hat und dann mit einem Webshop gestartet hat. Jetzt gibt es TV-Werbung, andere Märkte. Über all das wollen wir heute sprechen und auch über den Exit, der letztes Jahr stattgefunden hat, vor 3-4 Monaten, oder?
Richtig.
Genau.
November.
Herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Lieben Dank, wir freuen uns.
Wie habt ihr gestartet? Ihr kennt euch schon unglaublich lange. Wenn ich das richtig weiß.
Unglaublich, wir sind sehr, sehr alt. Ja.
So wollte ich das nicht sagen. Aber ihr kennt euch schon sehr lange, bevor ihr Bears with Benefits zusammen gestartet habt, oder?
Ja, richtig. Wir haben schon vorher ungefähr 10 Jahre in einer Agentur in München zusammengearbeitet, haben Marketing, Brandbuilding, Social Media, E-Commerce-Projekte, alles Mögliche zusammen gemacht und wussten, dass wir
gut miteinander können, gut zusammenarbeiten können, vor allem uns sehr gut ergänzen. Und dann hat sich das irgendwann ergeben, dass wir auch mal selbst was machen wollten.
Ihr wirkt super harmonisch immer zusammen. Und ich glaube, es überlegen sich ja immer sehr viele auch was zu gründen. Und dann wollen viele auch nicht alleine gründen. Was würdet ihr sagen, nachdem es jetzt augenscheinlich bei euch sehr gut auch seit vielen Jahren klappt, auf was muss man da achten? Also man sollte ja vielleicht auch nicht mit jedem Freund oder jeder Freundin was gründen.
Genau. genau, also ich hatte ja vorher, 2007 habe ich schon mal ein Startup gehabt und das habe ich mit einer, damals meiner besten Freundin gegründet und das war halt, glaube ich, genau so, da waren wir beide, sind wir da total naiv rangegangen und es hat dann irgendwie auch nur so semi-gut funktioniert und dann hat halt die, also nicht nur, dass das Business da nicht so gut funktioniert hat, die Freundschaft leidet dann natürlich auch irgendwie drunter und im Nachhinein fand ich das total schade und mit Lena hatte ich jetzt halt die Chance, oder wir hatten beide die Chance, dass wir einfach über die Agentur zusammengearbeitet haben und dann einfach wussten, das funktioniert. Und natürlich haben wir uns immer gut verstanden, aber es war jetzt nicht so irgendwie, dass Lena schon seit immer meine allerbeste Freundin gewesen ist, ne? Sondern wir haben uns über die Arbeit kennengelernt, haben uns schätzen gelernt, wussten einfach, wir können auch gut, in der Agentur hat ja jetzt auch nicht alles immer super geklappt, da hatten wir auch schwierige Zeiten, Herausforderungen auf allen Ebenen und wenn man da so ein Vertrauen schon mal aufbauen kann und weiß, dass man gut auch in schwierigen Situationen, auch in Konfliktsituationen einfach gut miteinander umgehen kann und so eine gegenseitige Wertschätzung einfach mitbringt, auch wenn man überhaupt nicht immer einer Meinung ist. Also Lena und ich sind das wirklich gar nicht immer, ne? Aber wir hören trotzdem aufeinander und ich glaube, das ist wichtig, dass man irgendwie so Argumenten gegenüber aufgeschlossen ist, auch wenn sie nicht von einem selber kommen. Mhm. Dann vielleicht mal eine Nacht drüber schläft, aber dann denkt, naja, eigentlich hat sie recht.
Ja, und auch komplementär ist. Also wir haben auch in vielen Dingen unterschiedliche Meinungen oder funktionieren anders oder denken anders und das funktioniert eigentlich sehr gut. Also direkt nach dem Verkauf waren wir auf der Wiesn. Auf dem Oktoberfest. Nochmal angestoßen. Ja. Warte doch raus. Wir sind so unterschiedlich. Aber es funktioniert so gut. Oh. Und das ist wirklich so wahr.
Ja, das stimmt. Also ja, ich glaube, das hört man auch super oft, finde ich, bei erfolgreichen Gründerteams, dass viele sagen, wir sind total unterschiedlich. Also das, ja, klar, auch wenn man irgendwie fachlich anders interessiert ist, dass man sich die Bereiche aufteilen kann, aber...
Das ist wieder was anderes, das haben wir gar nicht.
Aber auch was Persönliches.
Also das haben immer alle gefragt, wie seid ihr aufgeteilt? Vor allem so potenzielle Investoren wollten das immer wissen. Und wir haben immer gesagt, gar nicht. Wir gucken eigentlich beide immer auf alles, aber haben dann oft eben auch unterschiedliche Meinungen dazu. Und dann kommt im Konsens eigentlich das Beste dabei raus.
Okay. Auch interessant. Bisher auch tatsächlich nicht so oft gehört, sondern einfach oft diese klare Trennung. So, der eine macht Produktbeschaffung und irgendwie Finance und der andere ist eher so im Marketing.
Also wir haben schon beide irgendwie unterschiedliche Stärken und das ergibt sich natürlich, aber eher auf so eine organische Art und Weise. Ne? Dann springt jeder mal eher in ein Thema oder ich springe mal eher in ein Thema rein. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, das ist dein Bereich, das ist meiner und hier sind wir strikt getrennt und ich verbitte mir irgendwie deine Mitsprache, sondern überhaupt nicht. Und ich glaube, genau, also so wird es halt insgesamt, kommen wir meistens zu einem besseren Ergebnis, wenn wir erstmal uns darüber auch auseinandersetzen und halt nicht sofort das Gleiche denken.
Und ich glaube, für uns war das auch wichtig, weil wir sind ja beide auch Mütter und sind jetzt auch nicht irgendwie 24/7 im Office, dass wir auch füreinander einspringen können.
Ja.
Also, dass jederzeit jemand ein Thema übernehmen kann und das irgendwie weitertragen kann, wenn der andere mal am Nachmittag weg muss oder auch mal 3 Tage ausfällt, weil Kind ist krank und was weiß ich. Das war uns auch wichtig.
Wie seid ihr auf das Thema gekommen? Oder ihr habt bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr gegründet habt, zusammengearbeitet. Habt ihr schon vorher gesagt, ach, lass doch mal was zusammen machen und dann aktiv nach einer Idee gesucht? Oder kam die Idee eher auf euch zu und dann habt ihr gesagt, das wäre eigentlich was, was man zu zweit angehen könnte?
Ja, jein. Also ich glaube, wir haben zu dem Zeitpunkt aktiv nach was gesucht, gerade so im Konsumgüterbereich, weil wir in dem Bereich sehr stark gearbeitet haben. Laurence ja auch noch mal vorher Konzernkarriere gemacht hat bei Unilever und bei L'Oreal, da also auch vorbelastet war. und wir haben aber nicht gesagt, hey, lass uns jetzt mal ein krasses Startup gründen irgendwie und hier einen Markt aufrollen, sondern wir dachten eher, Amazon, das sieht doch nach einem spannenden Umfeld aus, da kann man vielleicht gerade noch rein. Was sind denn irgendwie coole Produkte oder coole Nischen, wo man noch ein Produkt wirklich launchen kann und das so als Side-Business, sage ich jetzt mal, for our work week, lässt grüßen, so ein bisschen aufziehen kann. Das war mal so die ursprüngliche Idee und dann haben wir schon gescoutet, geguckt, was gibt es denn Spannendes und die konkrete Idee der Vitamingummibärchen kam dann aber eher zu uns. Ich war in den USA in dem Jahr, mal in New York irgendwie eine Woche, habe da gesehen, dass unglaublich viel schon auf dem Markt ist, dass das so ein ganz neuer Bereich ist, den es in Deutschland noch gar nicht gibt. Und meine kleine Schwester hatte damals auch so die erste bekannte D2C-Brand Sugar Bear Hair. Die hatten damals mit den Kardashians wahnsinnig viel schon Influencer-Marketing gemacht. Das hat sie sich dann mal bestellt für $60 aus den USA. Zollkosten. Da habe ich gesehen, okay, das ist spannend, da gibt es was Neues. Dann haben wir geguckt, ob wir das machen können, ob wir da eine Brand entwickeln können auf der Basis, ein Produkt sourcen können und das einfach mal antesten auf Amazon.
Und ihr seid einfach mit Amazon erstmal gestartet und sonst noch keine Webseite, sondern nur dort?
Also so eine Web-Visitenkarte
von Squarespace.
Aber ohne Shop, ohne große Web, also wirklich irgendwie, ich glaube, du hast die in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion irgendwie online geschaltet, guck mal, jetzt haben wir da was. Und haben dann wirklich bei Amazon gestartet, also weil das war, wir haben nie gegründet, irgendwie mit der Idee, okay, wir machen jetzt einen Businessplan und machen dann irgendwie direkt Investorengespräche und planen das irgendwie über die nächsten 5 Jahre, sondern wirklich so Step by Step, einfach für uns ein Business, auch wissend, okay, ich war zu dem Zeitpunkt schon Mama, du wolltest oder war, genau, standest quasi in den Startlöchern. Und irgendwie einfach zu wissen, wir haben da was sich einfach immer gut so mit unserem Leben, egal wohin es uns führt, vereinbaren lässt, das war eigentlich eher so der Wunsch.
Okay. Und mit einem Produkt dann auch, mit den Biotinen.
Genau, ja. Amazing Hair.
Das war das erste Produkt,
genau.
Wie groß war da so eure erste Bestellung quasi?
3000 Stück war die erste Bestellung, die wir gemacht haben, die erste Charge.
Und wann war die weg?
Ende des Jahres.
Ja, ich glaube im November oder sowas war die weg.
Also wir haben im August, muss man jetzt dazu sagen, wir haben Mitte August dann angefangen zu verkaufen auf Amazon. Und dann 3-4 Monate. Also sich dann schon relativ schnell aufgebaut.
Im November waren wir dann auf einmal Kategorie-Bestseller bei Amazon und dann ging es irgendwie, also das war dann echt krass, dann war auf einmal alles weg. Also irgendwie damals war das wirklich noch so dieses Bestseller-Badge und die Sales sind explodiert.
Habt ihr damals dann schon viel verkauft, auch auf Keywords wie einfach, Nahrungsergänzungsmittel Biotin, oder haben damals auch schon wirklich Leute nach Gummies in dem Bereich gesucht?
Nach Gummies nicht. Biotin war ein wichtiges Keyword, das war uns vorher klar aus den Recherchen. Auch Biotin hochdosiert beispielsweise und eben auch die konkrete Dosierung der Bärchen. Da haben wir uns auch am Marktumfeld einfach angepasst und gesehen, okay, das ist das höchste Suchvolumen für diese Dosierung. Also so haben wir es gemacht. Das war auch entsprechend im Titel, in den Beschreibungen. Und auch auf dem Produkt ist es ja sehr deutlich zu lesen. Ja. Genau so haben wir es entwickelt, dass das wichtigste Keyword dann auch sehr stark auf dem Produkt hervorsticht. Also Gummies per se waren noch überhaupt nicht gesucht, sondern es geht natürlich auch viel über Haare, Haarausfall, Haarwachstum. Das haben wir auch gesehen, aber es war schon in dem Fall der Inhaltsstoff, der am stärksten gewirkt hat.
Wobei wir dann, also echt glaube ich, einfach auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren, weil es kam dann relativ schnell, dass dann irgendwie, wir sind da echt so ein bisschen offene Türen auch eingerannt. Also man hat echt gesehen, wie sich das Suchvolumen nach Biotin-Gummibärchen und Haargummibärchen dann kontinuierlich aufgebaut hat und wir dann eigentlich da immer der beste Treffer waren und da wirklich von Anfang an eigentlich eine super gute Conversion-Rate bei Amazon bekommen haben. Ich glaube irgendwie 25% oder sowas. Also das war wirklich der Wahnsinn damals und hat sich dann irgendwie, und wir waren ja sogar zeitweise noch vor Haribo, also überhaupt für das Keyword Gummibärchen in Deutschland irgendwie Platz 1. Also es war wirklich Wahnsinn.
Ich finde das verrückt, dass das Produkt direkt so gut funktioniert hat auf auch Biotin-Keywords, weil wir auch bei Kunden Probleme haben, über quasi ja schon mal irgendwie ein Titelbild darüber zu unterrichten, dass es das Produkt in einer anderen Form noch gibt. Jetzt nicht in der klassischen, wie man es quasi kennt. Und dass es auch so gut funktioniert hat, auch damals, ja 2018 schon, eine unglaublich umkämpfte Kategorie auf Amazon. Also es gibt ja wenige Kategorien, die, glaube ich, so schwierig sind. Ich würde es auch, also das ist die erste Kategorie, die ich jemanden nennen würde, der sagt, okay, in welcher Kategorie soll ich denn auf keinen Fall ein Produkt auf den Markt bringen und mit Amazon starten? Nahrungsergänzung. Ja, Nahrungsergänzungsmittel, da beißt du dir die Zähne aus, aber bei euch, es ist ja nicht so lange her, 2018, hat es trotzdem noch sehr gut funktioniert und war ja auch eigentlich so Proof of Concept dann für euch.
Weil wir, glaube ich, auch nicht so drüber nachgedacht haben. Mhm. Wir haben es einfach gemacht. So, ich glaube, ja, wahrscheinlich, wenn wir da irgendwie noch mehr Research gemacht haben. Also, wir haben von deinem Mann, der hat ja bei Amazon gearbeitet, schon einmal gehört, boah, das ist irgendwie, das geht da total ab. Da gibt es wirklich irgendwie Supplement-Seller, die machen, ich weiß nicht, Hunderttausende im Monat. Und so, also klar, uns war schon bewusst, dass das irgendwie, dass da viel geht, aber wir haben das jetzt nicht so gesehen, okay, hart umkämpft, da kriegst du keinen Stich mehr, sondern.
Ja, wir haben auch was anders gemacht. Ne? Ja. Wir waren mit den Gummies so mitunter die ersten, die draufgegangen sind und auch mit dem Packaging. Ja? Das ist ja knallpink, das erste Biotin, hier steht es. Pink, rot, orange. Das gab es halt noch gar nicht damals in der Nahrungsergänzungsmittelkategorie. Die war schon noch sehr entweder die typische weiße pharmazeutische Pille oder dann langsam so die Green Natural mit brauner Flasche. So, das kam dann langsam auf, aber jetzt nochmal von der Brand her, vom Look and Feel in eine viel knalligere, buntere, fröhliche Richtung zu gehen. Da waren wir die Ersten und das hat, glaube ich, auch deswegen entsprechend gut funktioniert.
Wir haben da auch relativ viel Liebe und Zeit reingesteckt in das Packaging und wirklich immer bei Amazon im Umfeld geschaut. Also wir haben immer verschiedene Packagings ausprobiert, die in diese Amazon auf dem Desktop irgendwie mit Hunderttausenden von Nahrungsergänzungsmitteln immer unseres dazwischen, um zu gucken, okay, knallt das raus, sieht man das, weiß man, worum es geht. Ne? Mhm. Wenn du halt nur so ein kleines Fältchen da hast oder eben auch mobile, ne, funktioniert das Packaging auf kleinen Mobile Spaces. Und da haben wir schon relativ viel getestet und dann halt gemerkt, okay, das Packaging funktioniert super. Hier dieses Bärchen erkennst du halt sofort, du erkennst sofort Haare, Biotin, du hast echt gute Kontraste, es knallt halt einfach raus aus diesem weißen Umfeld. So, und das hat dann tatsächlich, glaube ich, einfach gut funktioniert, dass wir wirklich von Anfang an das Packaging für Amazon eigentlich designt haben und wirklich geguckt haben, was braucht ein Packaging, damit es da auffällt.
Das machen, glaube ich, die wenigsten und das ist ein extrem guter Tipp auch. Wir sehen oft irgendwie Verpackungen, wo dann, da wird jetzt nicht Biotin draufstehen, sondern da steht irgendwie auch irgendeine Art Wirkung drauf, auch wenn das natürlich auch jetzt schwierig im Nahrungsergänzungsmittelbereich ist. Aber das, und das am besten noch auf Englisch, sodass viele direkt aussteigen und nicht mitbekommen. Wir haben das bei einem Nahrungsergänzungsmittel für Tiere, wo ich gesagt habe, die englischen Begriffe für die Gelenke, die einzelnen, schwierig, wenn daneben dran 5 Gelenktabletten stehen von einfach anderen Sellern, wo das wirklich direkt draufsteht und ich direkt weiß, okay, das Produkt passt zu 100% und bei dir bin ich mir nicht so ganz sicher. Muss ich erstmal drauf gehen.
Und viele zeigen auch die Marke super präsent. Eine völlig unbekannte Marke, weil sie bekannter machen wollen. Aber da frage ich mich als Kunde, was tut das zur Sache?
Ja,
wenn ich die Brand nicht kenne in dem Moment, dann ist das, wird das auch meine Kaufentscheidung gar nicht positiv beeinflussen. Deswegen haben wir sie auch bewusst weggelassen.
Wie viele Produkte habt ihr mittlerweile? Ihr habt mit einem gestartet vor 4 Jahren?
20, über 20.
Genau.
Wow. Irgendwo zwischen 20 und 25 sind wir inzwischen.
Ich glaube, als wir uns kennengelernt haben vor 2,5 Jahren, da waren es 5 oder so, oder?
Ja, genau.
5, ja.
Genau. Und dann kam aber sukzessive, kam dann noch ein relativ schnell, also da haben wir dann eigentlich angefangen, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten wirklich uns noch viel breiter aufstellen und wegkommen auch nur so von dem Beauty-Bereich, auch noch mehr in Richtung Wellbeing und Femhealth und genau. Das war eigentlich so der Zeitpunkt.
Und da sind heute auch Produkte dabei, die sind wirklich nischiger, gerade im Frauengesundheitsbereich. Also wir haben auch ein Pränatal- und ein Postnatalprodukt. Das ist jetzt wirklich nur noch nicht mehr für jeden, sondern nur für eine ganz bestimmte Phase deines Lebens. Aber wir haben auch immer noch echt große Sachen wie Energy, das ist nochmal ein Riesenlaunch oder ein Probiotikum oder jetzt gerade ein Super Greens mit verschiedenen Grünstoffen. Das sind immer noch echt große Launches, die echt was on top setzen.
Und dann habt ihr 1-2 Jahre später habt ihr eigentlich sehr ähnlich zu uns, muss man sagen. Wir haben auch auf Amazon gestartet und haben dann erst irgendwie 2 Jahre später den Online-Shop nachgezogen. Das war bei euch dann auch so.
Genau, also wir haben den Umweg dann auch über den Retail gemacht in 2019, weil wir, aber das kam eigentlich auch, hat sich irgendwie so die Chance ergeben, das war auch nicht geplant. Wir irgendwie, Douglas hatte dann eine Startup-Challenge Ende 2018 im November. Und da sind wir hin und haben das dann tatsächlich gewonnen und waren im Januar, waren wir dann in allen Douglas-Filialen in Deutschland gelistet und Niederlande und Österreich kamen dann auch noch mit, Spanien kam dann sogar noch mit dazu. Also das war gigantisch und dann kam irgendwie eins zum anderen. Dann hatten wir durch Douglas auf einmal so eine Präsenz, weil die uns auch wirklich stark unterstützt haben, gerade zu Anfang. Wir durften dann auf Messen mit denen gehen, hatten eine riesen Stände auf einmal und haben dadurch dann halt auch die Aufmerksamkeit von anderen Retailern bekommen, wie Rossmann, DM, Bipa, und dann kam halt irgendwie eins zum anderen und dann haben wir dieses ganze Jahr eigentlich Retailer ongeboardet und 2020 dann erst mit dem Online-Shop gestartet.
Den gibt es jetzt in Deutschland, aber ihr habt den jetzt auch schon auf anderen Märkten gelauncht, ne? Also
ja, wir haben 2021 dann angefangen zu internationalisieren, sind zuerst nach Italien gegangen. Italien hat sich dann auch wirklich aus dem Stand raus super entwickelt, ist auch ein sehr, sehr großer Supplements-Markt in Europa, der größte eigentlich.
Größer als Deutschland, oder?
Ja. Sind dann als nächstes nach Frankreich und dann haben wir letztes Jahr nur in Anführungszeichen die Schweiz gemacht, aber eben auch mit einem eigenen Job.
Ja.
Genau, und jetzt gerade Spanien.
Wie entscheidet ihr euch für die Länder oder auch für die Reihenfolge über das Potenzial, was ihr vielleicht schon auf Amazon dann gesehen habt?
Nein, also Amazon haben wir ehrlich gesagt PanEU sehr, sehr, sehr stiefmütterlich behandelt. Die Geschichte kennst du. Das ist mit den Listings dann ja alles nicht so einfach. Mhm. Es ist ja auch nicht ein Produktbild, sondern dann eben immer in der Landessprache nochmal unterschiedlich. Du brauchst eigentlich Multilayer-Etiketten, damit das überhaupt alles konform läuft. Du musst das Produkt auch überall registrieren lassen in jedem Land. Also da hängt schon ein ordentlicher Rattenschwanz dran. Wir haben uns dann mit Amazon eigentlich erstmal wieder auf Deutschland fokussiert und dort erstmal alle neuen Sorten wieder gelistet. Also das ist war ein großes Projekt. Insofern nein, kann man nicht sagen, dass wir das so machen würden, auch wenn es eigentlich die richtige Herangehensweise wäre. Ich würde auch nicht sagen, dass wir mit Italien eine gigantische Market Research gemacht haben, sondern auch das kam ein bisschen zu uns, nämlich über Influencer. Also wir haben damals in Deutschland dann so mit dem Influencer-Marketing begonnen und haben auch viele Barter-Deals gemacht und immer, wenn uns eben so kleine Nano und Mikro angeschrieben haben, den entsprechend Produkte zur Verfügung gestellt. Und dann kamen immer mehr Anfragen aus Italien von Influencern. Einfach so. Und das wurde immer mehr. Irgendwann war es einer am Tag und denen haben wir auch Produkte geschickt. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, das macht nicht so viel Sinn, denen Produkte zu schicken und dann verlinken die eine deutsche Instagram-Seite und auf einen deutschen Shop vor allem. Und nicht mal in Italien, Amazon war irgendwas gelistet. Und dann dachte mir, gut, dann scheint in Italien die entsprechende Traction da zu sein, das Interesse, dass wir eben auch dort einen Shop launchen. Und deswegen haben wir das gemacht.
Habt ihr dann auch eine, wenn du es gerade so sagst, also klar, ihr habt einen italienischen Shop, aber ihr habt auch eine italienische Instagram-Seite?
Hatten wir.
Wir haben die gemerged letztes Jahr.
Aber die betreibt ihr jetzt nicht so wie eure deutsche?
Also doch, wir haben die wirklich in Landessprache. Ja. Jeder Post würde übersetzt, jede Story wurde übersetzt. Das ist uns aber kapazitär zu viel geworden dafür, dass es dann doch nicht so salesrelevant ist, sondern einfach eine Brandgeschichte. Ja. Und dann haben wir das getestet für, ich meine, 2 Monate, einen Kanal auf Englisch zu bespielen, haben geschaut, wie verhalten sich die KPIs, geht jetzt irgendwie... geht die Interaktionsrate da jetzt massiv nach unten, geht das Followerwachstum nach unten, das war nicht der Fall. Und dann haben wir entschieden, die Kanäle, also das waren damals Deutschland, Italien, Frankreich, zu einem internationalen Kanal zu mergen.
Okay, heißt auf dem deutschen Account oder dem
eurem Seite
auf Englisch. Der ist jetzt auf Englisch. Okay. Habt ihr für jeden Markt, Italien, Spanien, der jetzt gestartet hat und Frankreich, habt ihr da einen eigenen Mitarbeiter dann eingestellt, einen Muttersprachler? Weil wir internationalisieren ja auch und haben da auch großen Respekt vor. Und das sagt uns natürlich auch jeder. Und ich glaube, es gibt auch genug Beispiele, wo es einfach schiefgegangen ist. Mhm. Wie man an die Märkte auch rangeht oder dass man einfach diese unterschiedliche Kulturen in den Ländern einfach nicht unterschätzen sollte.
Absolut, stimmt auch. Wir haben trotzdem immer versucht, weil wir auch lange jetzt gebootstrapped waren, das wirklich so schlank wie möglich zu machen und einfach einen Markt erstmal relativ schlank anzutesten, ohne da eine große Struktur aufzubauen. Und haben das eigentlich immer, also ja, mit einem einzigen Native Speaker, den haben wir geheiert, der dann halt in Landessprache, also natürlich bei Übersetzung geholfen hat und unser ja, Influencer-Recruiting übernommen hat. Aber wir haben eigentlich relativ stumpf erstmal immer unser deutsches Playbook genommen, das E-Commerce-Playbook, und gesagt, okay, These ist, das funktioniert in Deutschland. Mal gucken, wie weit wir damit in einem anderen Markt kommen. Und haben auch den Versand immer Longhaul gemacht, also aus Deutschland. Erstmal kein eigenes Lager, sondern wirklich alles so schmal wie möglich, um zu testen, funktioniert der Markt, wie entwickeln sich die KPIs, kommen wir da irgendwie auf eine relevante Conversion, AOV und so weiter. Und wenn wir gesehen haben, okay, steht eigentlich alles auf grün, dann haben wir halt sukzessive, sind wir halt, haben wir mehr lokalisiert, eigene ja, Marketing-Assets erstellt, mhm, vielleicht auch nochmal weiter rekrutiert, lokale Distribution aufgebaut, um den Markt dann halt einfach wirklich zu skalieren und größer zu machen. Aber so diese ganze Testphase am Anfang haben wir eigentlich immer erst so mit Bordmitteln irgendwie.
Wäre auch gar nicht anders gegangen, nee, weil wir ja gebootstrapped waren die ganze, ja, Zeit. Dadurch mussten wir uns ja total fokussieren und mussten, mhm, eigentlich auch immer die Möglichkeit haben, den Markt wieder einzustampfen, wenn wir nach ein paar, ja, Monaten sehen, der, ja, entwickelt, klar, sich nicht in die richtige Richtung. Also wir, ja, hätten es ja nicht ewig fanden können.
Wenn ich in Italien jetzt, hier, bei uns steht gerade das Biotin hier, wenn, mhm, ich das jetzt in Italien bestelle, kriege ich auch eine italienische Dose?
Du kriegst dann die Dose und, mhm, kannst es dann halt...
Das hat diese Klebeetiketten,
genau,
quasi.
Genau, Multilayer. Ah. Mhm. Hier ist der kleine Pfeil. Guck, da kannst du dann hier abziehen und da müsste jetzt das italienische Etikett drunter sein. Du siehst es hier auch so ein bisschen durchscheinen.
Okay, das bedeutet, ihr habt auch trotzdem noch einen Lagerbestand und müsst, ja, den nicht auf alle Länder,
genau,
gerade, nee, aufteilen.
Komplexitätsreduktion.
Okay. Ja. Also das wird aber alles irgendwann kommen. Also jetzt, ja, aktuell gucken wir uns wieder sehr stark den Retail, ja, an, auch in Italien und Frankreich. Auch unserem neuen Eigentümer geschuldet. Mhm. Der hat ja sehr viele Brands im Apotheken- mhm. und Drogeriebereich. Ja. Das bietet jetzt Möglichkeiten, aber da muss ganz klar das Label dann auch voll übersetzt sein. Aber dann, okay, werden halt aus, ja, 20 SKUs 60.
Ja, genau. Darauf hat es nämlich abgezielt und ich dachte, wow, ihr habt ja jetzt in kurzer Zeit auch ja, 3-4 Märkte dann auch einfach dazugenommen. Ja. Ihr habt es gerade schon öfter angesprochen, ihr hattet letztes Jahr ein Exit an die Havea Group. Und ich habe auch schon gehört, dass ihr das sehr streberhaft durchgezogen habt innerhalb von einem halben Jahr. Und habt da verkauft, ihr seid komplett eigentlich raus, was eure Anteile angeht. Ihr habt, ich glaube, ja, ihr habt es reinvestiert in Havea.
Ja, wir sind rückbeteiligt, genau. Ja.
Was hat sich verändert oder hat sich überhaupt eigentlich was verändert? Wann war das, im Oktober?
Ja, Signing Ende September, Closing dann Anfang November. Ja.
Mhm. Hat sich was verändert?
Ja, ja.
Schon, also irgendwie nichts und doch aber ganz viel. Also es ist schwer zu sagen.
Wir hatten ein Integrationsprojekt, das, mhm, ist jetzt auch langsam abgeschlossen. Das war auf November, Dezember, Januar, glaube ich, auch terminiert, wo wir verschiedene Integrationsstreams, mhm, hatten. Ein Integration Manager auf der Seite von Havea, der uns, mhm, ein bisschen an die Hand genommen hat, weil das, mhm, ist ja schon auch ein großes Corporate mit 800 Mitarbeitern, mhm, sich da so ein bisschen durchzunavigieren. Genau, so im Wesentlichen haben wir jetzt Outlook und nicht mehr Gmail. Das ist die größte, mhm, Veränderung. Erstmal, mhm, sichtbar und damit kann man, glaube ich, leben.
Ja, ja.
Das kommt noch, das, mhm, steht uns noch bevor. Ja. Nee, also das ist schon echt, es hat bisher eigentlich nur positive Entwicklungen mit sich gebracht. Ja. Das eröffnet ganz viele Chancen und auch die Dinge, die uns im Prozess so versprochen wurden. Mhm. An Opportunities, die man gemeinsam auch heben kann, die wurden bisher auch echt in die Tat umgesetzt, mhm, die Projekte entsprechend angestoßen. Also, mhm, da sind schon super coole Sachen für uns dabei.
Warum habt ihr euch dafür entschieden, genau die Havea Group reinzuholen?
Das ist ein Stratege, mhm, und kein reiner Finanzinvestor. Mhm. Das war für uns einfach total attraktiv. Mhm. Zum einen, weil das schon so ein bisschen das Endziel ist. Mhm. Weil auch der Finanzinvestor würde ja irgendwann versuchen, einen Strategen zu verkaufen. Mhm. Und das war für uns eine tolle Chance, dass auch bei unserer dann doch noch recht kleinen Größe, mhm, da ein Stratege interessiert war. Mhm. Da wurde uns schon mehr oder weniger geflaggt von Anfang an. Da müssen viele Dinge richtig laufen, damit, mhm, ihr einen Strategen findet. Ja, mhm, das muss dann einfach total passen. Und das hat eben auch total gepasst. Ja. Wir fanden das Team unglaublich toll. Also es hat auch vom Vibe her wirklich gestimmt. Ja. Das ist noch ein junges, unglaublich agiles, bewegliches Team. Obwohl das ein großer Konzern ist, ist das gar nicht konzernig, sondern wirklich, wir hatten das Gefühl, da kann man echt gut miteinander arbeiten und auch Dinge, mhm, vorwärts bringen. Und das hat sich bisher auch nur bewahrheitet. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil du wirst mit diesen Leuten jetzt die nächsten 5 oder auch länger Jahre, mhm, zusammenarbeiten, dass man das auch kann, dass das auch Spaß, mhm, macht.
Ja,
ja, der jetzige ausschlaggebende Faktor.
CEO von Havea, Nicolas, ist auch selber früher, also ist ein ehemaliger Gründer, der halt seine Firma eingebracht hat und dann irgendwie in wenigen Jahren jetzt irgendwie das ganze, den ganzen Konzern übernommen hat. Und das merkt man halt einfach. Also es hat einen totalen, für so einen Strategen wirklich einen extrem unternehmerischen Spirit, der uns eben auch total, ja, einfach gut zu uns passt. Und es bieten sich einfach trotzdem viele, viele, viele Möglichkeiten in puncto Distribution, Internationalisierung, einfach eine große Struktur zu haben, ja, und nicht mehr irgendwie ne, immer nur so alleine, ne, in irgendwie so ein bisschen mit Bordmitteln, sondern einfach wirklich mal geordnete Prozesse.
Es ist einfach viel mehr als Geld.
Ja, genau.
Es ist unglaublich viel Know-how, es sind unglaublich viele Prozesse, auf die wir jetzt einfach aufspringen können, die wir einfach mitnutzen können. Die haben ein riesiges Labor. Also es ist ja in dem Bereich auch wirklich so viel R&D und das ist super spannend, das jetzt alles so on your hands zu haben. Also wir können das jetzt alles direkt nutzen und dieses Know-how abziehen und das ist für uns wirklich super, super cool. Und auch die Terms, muss man auch ganz ehrlich sagen, waren sehr, sehr gründerfreundlich. Also auch daran hat man es gemerkt. Das war nicht, wir hatten bei vielen PEs so den Eindruck, die versuchen sich natürlich, ist auch ihr Job, selbst zu optimieren. Ja, und
Marge liegt immer am Einkauf.
Genau. und das war bei Javier nicht der Fall. Also da hast du auch direkt an den Terms gesehen, es ist darauf ausgelegt, dass wir jetzt gemeinsam wachsen und dass auch wir damit glücklich und zufrieden sind, sage ich mal.
Und trotzdem steht auch da ja ein PE dahinter, BC Partners aus London. Und so, deswegen war das für uns eigentlich best of both worlds. Ne? Also dieser Hunger ist ja trotzdem da.
Ja.
Es ist jetzt kein satter Konzern, der irgendwie so sagt, ja, ne, kommst du heute nicht, kommst du morgen, sondern es ist schon irgendwie, die wollen echt was bewegen und wollen was schaffen, wollen wachsen. Und das ist schon echt gut.
Wahrscheinlich auch. Also so wie ich es von außen wahrnehme, legt ihr zum Beispiel auch viel größeren Fokus auf Internationalisierung als andere D2C-Brands, die versuchen noch in anderen Feldern gerade eher zu wachsen, bevor sie die Internationalisierung angehen. Wahrscheinlich auch da, wenn ihr vorhin gesagt habt, oh, Market Research haben wir nur bedingt gemacht oder irgendwie vielleicht auch durch Nachrichten, die auf euch zugekommen sind, wo ihr da so ein bisschen abschätzen könntet, anscheinend ist Italien interessant. Auch da, schätze ich mal, habt ihr jetzt irgendwie eine unglaublich große Informationsquelle von den Marken in der Gruppe, die sagen können, das funktioniert da gut, das funktioniert da gut, mach das mal, oder?
Total. Wir sprechen auch mit ganz anderen Märkten jetzt. Also China, Südkorea, das sind jetzt alles Möglichkeiten. Das ist, war vorher für uns mal so fernab, weil wir hatten überhaupt nicht das Know-how, das einschätzen zu können. Was kann der Markt, was müssen wir da alles mitbringen? Ja, da hast du auch wirklich Angst, dich total zu verlieren. Und das ist jetzt wirklich sehr spannend, das firsthand zu hören. Die sind da schon mit Marke X oder Y. Kann man sich da irgendwie mit anschließen? Was muss man mitbringen? Also das sind große Opportunitäten. Und allgemein, wir haben sehr früh internationalisiert. Weil wir aber die Chance noch gesehen haben, auch der First Mover zu sein in einem Markt. Das ist mitunter der Grund, warum Italien für uns so erfolgreich gelaufen ist, dass wir First Mover waren. In Frankreich beispielsweise, das hat sich für uns nie so entwickelt wie Italien, weil es schon zwei sehr starke französische Brands gab am Markt. Und dann hast du es natürlich umso schwerer. Ja. Dann kommst du da als die internationale Brand oder aus dem Nachbarland, die sich jetzt noch etablieren will. Das ist natürlich, dann sind einfach ganz andere Voraussetzungen. Und wir sehen aber schon, es gibt auch noch europäische Länder, wo wir immer noch First Mover sein können. Und dann wollen wir dieses Momentum jetzt natürlich auch nutzen, bevor wir jetzt in völlig andere Kategorien nochmal reinschauen.
Was würdet ihr sagen, dadurch, dass ihr gebootstrapped wart die letzten Jahre und da die ersten Länder ja auch schon angegangen seid, wenn jetzt andere GründerInnen auf euch zukommen würden, würden sagen, wir würden das gerne jetzt zum Beispiel mal in Italien, Frankreich probieren, sie haben wie ihr eine Vorahnung, das eine oder andere Land könnte ganz gut funktionieren, was würdet ihr sagen, wie lange man einem Land auch Zeit geben muss, bis es vielleicht auch profitabel ist oder bis man wirklich abschätzen kann, funktioniert das für mich oder funktioniert das nicht, wie viel Input muss ich da reingeben?
Unterschiedlich. Also wir haben wirklich so viele unterschiedliche Erfahrungen jetzt gemacht. Die Schweiz war von Tag 1 profitabel und das wird ja häufig zurückgespielt, auch von anderen Brands. Und Italien, ich würde mal sagen, da haben wir so 5-6 Monate gebraucht, haben aber nie auch viel Geld verbrannt, sondern es ging eigentlich, also da waren alle KPIs schnell auf grün, wir sind schnell gewachsen und wussten, okay, das können wir gut stemmen und gut finanzieren. Frankreich war dann wieder ganz anders. Da haben wir eigentlich nach 6 Monaten oder noch nicht mal, ich glaube nach 3-4 Monaten hatten wir dann irgendwie schon so viel Geld investiert, dass wir gesagt haben, okay, scheiße, müssen wir dann nochmal einen Gang zurückschalten und einfach wirklich voll auf Profitabilität gehen und haben eigentlich alles Wachstum abgestellt, haben gesagt, okay, wir machen keine Investitionen mehr, wir gucken wirklich einfach, wie weit kommen wir organisch mit dem Markt, weil wir schon an Frankreich irgendwie auch weiter geglaubt haben. Also wir wollten jetzt nicht sagen, okay, wir gehen da komplett raus. Und Frankreich ist auch ein wahnsinnig dynamischer und sehr, sehr spannender, auch Gummimarkt vor allem. So, und haben dann eigentlich irgendwie 3-4 Monate nochmal gebraucht, bis wir dann tatsächlich wieder profitabel waren und dann eben auf einer kleineren Flamme, aber profitabel und das bis heute wachsen. Nicht ganz so stark, aber eben, wie gesagt, profitabel. Und jetzt sind wir so weit, dass wir jetzt auch wieder bereit sind, ein bisschen, klar, jetzt haben wir natürlich auch die Struktur, wir haben einen französischen Eigentümer. So, das bietet sich natürlich an, dann jetzt auch gerade in den Home-Market da ein bisschen stärker wieder reinzugehen. Mhm. Und das machen wir jetzt, aber so ein Schema F irgendwie nach sechs Monaten
mal Tabula rasa machen und sich alles genau angucken.
Und dann gucken, ja, Fullspeed weiter oder eben einfach nochmal Strategie anpassen und
Macht ihr auch direkt Influencer-Marketing dann in den Ländern jeweils? Also das geht jetzt quasi direkt mit an?
Ja, das ist eigentlich mit das Erste, was wir machen.
Das war eine Zeit lang auch mit euer größter Kanal oder was den Online-Shop anging in Deutschland?
Das ist bei uns relativ gedrittelt. Also jetzt die Akquisitionskanäle zwischen Meta, Facebook, Instagram, Google und Influencer-Marketing.
Okay.
CRM und TikTok, also CRM ist CRM natürlich auch
kein Akquisitionskanal, das kommt
wichtig,
natürlich schon top.
Wichtiger als Umsatzkanal und Retention ist für uns natürlich auch einfach eine wichtige KPI. Mhm. Und TikTok kommt derzeit on top.
Mhm. Gibt es was von den 4 Kanälen, die ihr jetzt auch gerade gesagt habt, wo ihr sagt, okay, da geht eurer Meinung nach in Zukunft vielleicht mehr und bei anderen Kanälen schiebt die Budgets vielleicht ein bisschen anders?
Ja, also wir haben eigentlich immer versucht, jeden Kanal so zu skalieren, wie es eben geht. Ja. Mhm. Du kannst ja auch nicht die Budgets von heute auf morgen verzehnfachen. Das muss ja alles mal Step by Step gehen. Ja. Und dann verändert sich der ROAS mal wieder ein bisschen. Und das ist immer so ein Geben und Nehmen. Wir sehen auch, dass alle Kanäle voneinander auch zehren und profitieren. Also wenn wir ein Wochenende haben, wo sehr viele große Influencer posten, gehen alle anderen Kanäle mit hoch beim ROAS, weil sie einfach mit profitieren. Und gerade Google ist sehr eng an die Influencer geknüpft. Ne? Weil viele machen dann einfach den Screenshot, damit sie den Code irgendwie haben und kommen dann am Abend nochmal drauf zurück und suchen es dann wieder über Google. Also das ist ja auch alles sehr, sehr eng miteinander vernetzt. Das sehen wir schon. Abgesehen davon sehen wir schon, dass wir neue Kanäle brauchen. TikTok machen wir es noch nicht so lang, super spannend. Wir machen es profitabel, aber noch auf sehr kleiner Flamme. Das muss man jetzt mal sehen, wie schnell und wie stark auch man das skalieren kann und die Budgets auch aufdrehen kann, ohne unprofitabel zu werden. Aber halte ich für absolut spannend und wird natürlich das neue Ding sein neben Meta, weil die Nutzerzahlen sich entsprechend entwickeln und die Zeit hier auf der Plattform auch verbracht wird. Und was für uns dieses Jahr nochmal sehr spannend wird, ist SEO und der ganze Content-Marketing-Approach. Das ist als Nahrungsergänzungsmittel, sind einfach unglaublich viel organische Suchvolumina dahinter, eben für die Inhaltsstoffe oder gewisse Wirkungen. Und da kann man, glaube ich, noch sehr viel machen. Beziehungsweise da haben wir bisher noch sehr, sehr wenig gemacht und können noch sehr viel mehr machen.
Wie stark seid ihr da eingeschränkt durch Health Claims in eurem Bereich?
Eingeschränkt durch Health Claims, ganz genau. Also wir dürfen über die Produkte selbst natürlich nur das sagen, was die Health Claims hergeben, über die Inhaltsstoffe. Nichtsdestotrotz kannst du Content schaffen.
Ihr beiden, ihr wisst, es gibt eine Schätzfrage hier im Podcast, die spielen wir jedes Mal. Und ich freue mich sehr, dass ihr auch gesagt habt, dass ihr auch mitspielt, weil es gibt natürlich auch immer wieder Gästinnen, die sagen, nee. Deswegen umso mehr freue ich mich, dass ihr da heute mit teilnehmt. Es gibt keinen Gewinner, sondern es wird eine Gewinnerin heute in unserer Mädelsrunde auf jeden Fall geben, darf bei der jeweils anderen einen LinkedIn-Post zum Thema der eigenen Wahl veröffentlichen. Also ihr könnt über alles schreiben, was ihr wollt. Das ist der Gewinn, der heute im Raum steht. Und genau, dir, Lena, habe ich schon was zum Schreiben gegeben. Und Laurence, du kannst vielleicht einfach deinen Taschenrechner verwenden. So, ich klicke hier mal auf die Frage. Die Frage heute ist, Statista hat untersucht, wie viele Prozent der Deutschen innerhalb von 12 Monaten Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen. Ah, Lena nickt schon.
Ich nicke, weil ich die Frage schon mal nicht beantworten konnte in einem anderen Podcast.
Genau, wie viel Prozent der Deutschen innerhalb von 12 Monaten Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen? Befragt wurden 5542 Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren. So, jetzt kommt eigentlich erst die Frage. Wie viele Prozent der befragten Personen haben im Befragungszeitraum von Oktober 21 bis September 22 Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen? Also eigentlich, wie viel Prozent der Befragten haben innerhalb von dem Zeitraum gesagt, dass sie Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen? Habt ihr was?
37,5.
Ich habe Runde 40, würde ich sagen.
Runde 40, ich habe 31. Okay, dann schauen wir mal. Wow. Von den 5542 befragten Personen gaben knapp 75% an, in den letzten 12 Monaten Nahrungsergänzungsmittel zu sich genommen zu haben.
Wow. Talk about Corona-Boom. Ja.
Vitamine sind dabei am verbreitesten, gefolgt von Mineralien und Proteinen.
Na, guck.
In dem
das
Fall.
Sind deutsche, das sind deutsche Zahlen.
Ja.
Krass, das ist auf US-Level. Die sind nämlich auch bei 80%.
Wow, das hätte ich auch niemals gedacht.
War auch definitiv vor Corona nicht so.
Ich dachte auch so, ich habe so an unser Büro hier gedacht und dachte, von denen ich es weiß. Und dann dachte ich aber, das ist vielleicht auch so die Zielgruppe, relativ jung und setzen sich irgendwie gerade auch viel mit ihrer Gesundheit so auseinander und irgendwie in einem gesunden Lebensstil und dachte so, das ist vielleicht so ein Drittel, hätte ich auch da nur gesagt. Okay,
das war auch ist immer, eigentlich auch ja, jeder dritte Deutsche, so genau. Das ist nicht so im Kopf.
Aber das ist ja gut für uns.
Ja, in dem Fall habt ihr gewonnen.
Du hast gewonnen.
Ja. Ich habe gewonnen, ja, oh Gott. Ich und, mach doch gar nichts auf LinkedIn.
Und
hast du auch bei Ruffi.
Also. Und ihr dürft einfach einen Post durchschicken und wir posten den.
Toll.
Cool, sehr schön, da freuen wir uns.
Sehr gut. Wir haben immer zwei abschließende Fragen in unserem Podcast, die wir ja jedem Gast stellen. Und Johannes Lieblingsfrage ist immer die erste, nämlich wann euer letzter Why Not-Moment war. Also für jeden von euch vielleicht auch einzeln, sowohl beruflich als auch privat, einfach dafür stehen wir mit Snox. Wann ihr das letzte Mal gedacht habt bei irgendeiner Entscheidung, ach, why not?
Ich glaube, wir haben diese Momente täglich, weil wir auch wirklich sehr, sehr opportunistisch getrieben sind. Mhm. Super viel einfach mal antesten, einfach mal ausprobieren, egal ob es größere oder kleinere Entscheidungen sind. Ich mache es mal im Beruflichen. Wir gehen auf unsere erste B2B-Messe jetzt im Frühjahr, also mal so richtig mit eigenem Stand in Bologna und machen mal wieder ein bisschen Retail.
Ja.
Und da haben wir uns gedacht, okay, why not? Probieren wir es einfach mal aus. Mal schauen, was bei rumkommt.
Mhm.
Ja, oder jetzt, also wir verhandeln gerade mit Südkorea und also das war definitiv why not.
Ja.
Hätten wir bestimmt vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr noch überhaupt nicht drüber nachgedacht.
Ja.
Und jetzt so, ja klar, why not? So, ja, schon
cool.
Hat sich einiges verändert.
Sehr internationale why not Momente bei euch. Allerletzte Frage, das seid ihr entlassen. Welche eurer Charaktereigenschaften hat euch dahin gebracht, wenn ihr eine nennen dürft, von euch selbst, wo ihr heute seid?
Also ich nenne mal eine, die ist, das sind auch schon wieder zwei eigentlich, aber eins unserer Core Values auch für die Firma, die kommt aber von uns, ist Stay Hungry, Stay Humble. Also Steve Jobs aber abgewandelt.
Mhm.
Und ich glaube, diese Hungrigkeit ist etwas, was uns beide extrem auszeichnet. Also wirklich immer mehr zu wollen und sich nicht mit dem Status quo zufrieden zu geben und auch nicht irgendwann zu sagen, hey, wir sind hier eh die Besten und die Geilsten, sondern sich auch immer zu hinterfragen und zu schauen, wo man noch besser werden kann und mehr machen kann. Und auf der anderen Seite aber auch stay humble, geerdet bleiben, immer auf den Ratschlag hören und ja,
ja
sich
wirklich
alles mal anhören.
Immer gut zuhören, also weniger selber quatschen. Einfach echt immer gut zuhören, das hat uns total weit gebracht, würde ich sagen. Also das hat uns wirklich viele oder hat uns viele Abkürzungen geschenkt, sag ich mal so, auf Tipps zu hören oder irgendwie mit anderen Leuten sich auszutauschen, da auch einfach offen zu sein. Und so versuchen wir das jetzt auch. Also wir versuchen jetzt selber ja auch immer, wenn uns jemand fragt, eigentlich immer offen über alles zu sprechen und irgendwie Insights zu teilen, weil ich glaube, so kann man sich halt gegenseitig ganz gut helfen.
Ja, total.
Ich bin auch ganz schön detailversessen
und
mache auch viele Sachen gerne selber.
Ross Spitzname intern ist der.
Das ist mir peinlich.
Jetzt will ich das gerne hören.
Eine Kollegin sagt immer, oh, du bist so ein Terrier.
Oh.
Pro Props to Annika. Sie freut sich, wenn sie das hört. Ja, ist auch so. Und es fällt mir zum Teil.
Du beißt dich fest und lässt dich mehr los. Da gebohrt ist so geht nicht mehr.
Aber ich muss halt sagen, das hat mich tatsächlich auch so weit gebracht, ne? Wo ich jetzt bin. Also auf der anderen Seite, klar, what got me here won't take me there. So, also ich muss jetzt schon noch ein bisschen umdenken. Ne? Jetzt ist das Team halt einfach natürlich relevant größer. Und jetzt ist halt für mich so die Herausforderung, oder was heißt Herausforderung? Ich glaube, mittlerweile bin ich da auch schon ganz gut reingewachsen, auch so durch den Prozess letztes Jahr. Da konnten wir gar nicht mehr so operativ sein. Und das war ganz gut, um so einfach das zu leben, dass halt viel mehr Verantwortung jetzt auch beim Team liegt. Ja. Aber das war definitiv bei mir immer so ein Nachfassen und immer dranbleiben und nicht aufgeben. Und auch egal, ob es jetzt ein DM damals war oder irgendwie.
Oder die Frage, warum ist die CR hier gesucht? Dann kriegst du erstmal irgendeine Antwort. Nee.
Bei was hast du dich das letzte Mal festgebissen?
Oh Gott, ich weiß es nicht.
Es sind gerne Shop-KPIs.
Okay. Das ist ja auch richtig so, weil je länger man bohrt, umso eher kommt man irgendwann an den Kern des Problems. Ja. Und meistens ist da ja auch eins.
Ja. Und das zeichnet Laurence wirklich immens aus, dass sie so lange bohrt, bis sie dieses Problem auch gefunden hat. Und dann kann man es lösen.
Das ist wirklich eine gute Stärke. Hatten wir auch noch nie. Sehr schön. Ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart und sogar hier im Podcast-Studio bei uns.
Ja,
und
haben wir uns nicht nehmen lassen, euer neues Büro hier mal anzugucken.
Ja, sehr schön. Wir sind zutiefst beeindruckt.
Ja, vielen Dank für euren Besuch und dass wir uns jetzt auch mal persönlich gesehen haben hier. Ja,
nach all den Jahren.
Nach all den Jahren. Vielen, vielen Dank. Macht's gut.
Du
Danke
auch.
Dir.
Ciao.
E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und lasst uns doch eine Bewertung da. Wir freuen uns.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.